begrüße euch ganz herzlich. Auch die Zuschauer, die dann später mal im Netz zuschauen, ganz herzlich gegrüßt seid ihr. Genau. Wir Deutschen lieben das Gesetz. Ja? Doch, kann man glaube ich so sagen. Es gibt viele Länder, wo nicht so viel geregelt ist wie in Deutschland. Hier haben wir fast alles, was bis ins Kleinste geregelt ist, wo es Vorschriften gibt, wo es Gesetze gibt. Ja? Nichts oder ganz wenig ist dem Zufall oder der Willkür überlassen. Das schafft Sicherheit und Verlässlichkeit. Erinnert ihr euch eben noch an den Psalm 11, den Elke vorgelesen hat? Habe ich gedacht, so, das ist ja eigentlich nicht so ein Psalm, den man so zu Anfang des Gottesdienstes vorliest, so als Ermutigung oder dass der Herr segnet oder so. Da ging es um Ordnung, da ging es darum, Bösewichte zu bestrafen, aber in dem Sinne auch zu schützen, zu bewahren vor denen, die Ordnung Gottes nicht halten. Darum ging es dabei. Also könnt ihr nochmal nachlesen beim Psalm 11, fand ich interessant, wir haben uns nicht abgesprochen. Genau. So, also wir lieben das Gesetz, wir sind ja Deutsche, und die meisten jedenfalls von uns, und die anderen, die dazugekommen sind, die wissen das durchaus auch zu schätzen, dass es hier Gesetze gibt. Aber wir lieben das Gesetz nur so weit, bis wir selber dem in die Quere kommen und es übertreten. Oder? Geht das euch nicht so? Ich bin neulich bei Rot geblitzt worden. Und was war mein erster Gedanke? Ich habe jetzt zwar nicht alles verstanden, was ich gesagt habe, aber mein erster Gedanke war, kann ich mich da irgendwie gegen wehren? Komme ich da nochmal raus? Brauche ich das nicht zu bezahlen? Da habe ich meinen Sohnemann angerufen, der hat noch recherchiert, so wann überhaupt und so. Und kann ich vielleicht da was gegen tun? Mein Sohn ist Jurist, deswegen, ja. Und er hat sich die Unterlagen angefordert und hat nachgeguckt und gesagt, Papa, vergiss es. Das ist ein fester Blitzer. Die haben genau darauf geachtet, wie lange die Rotphase sein darf und so. Vergiss es. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass man in diesem Falle Gnade vor Recht ergehen lässt. Keine Chance. 90 Euro plus Bearbeitungsgebühren und ein Punkt in Flensburg. Und das gilt, wenn die Gelbphase noch unter einer, also wenn ich noch unter einer Sekunde über Rot gefahren bin. Wenn du über einer Sekunde, dann wird es richtig teuer und noch mehr Punkt. Also, ja, Gesetz. Gesetz und Gnade, das ist meine Überschrift über meine Predigt. Gesetz oder Gnade? Und in diesem Fall, ja, ich hätte mir Gnade gewünscht. Ja? Wie sollen wir leben? Sollen wir uns ans Gesetz halten oder in der Freiheit der Gnade leben? Ist es wirklich ein Entweder-Oder? Gesetz oder Gnade? Sind die Adventisten, in deren Räumen wir hier ja nun Gottesdienste feiern dürfen, gesetzestreu, weil sie am Sabbat ihren Gottesdienst feiern? So wie Gott es im alttestamentlichen Gesetz immer wieder sagt, haltet den Sabbat, haltet den Sabbat. Lesen wir so oft in der Bibel. Oder sind wir, die wir Sonntagsgottesdienst feiern, die Gnade in Anspruch nehmen? Was ist denn nun richtig? Also wenn wir vom Gesetz reden, ich gehe mal erst aufs Gesetz ein. Wenn wir vom Gesetz reden, meinen wir in der Regel die 430 Gebote, die Gott seinem Volk Israel in der Wüste gegeben hat. Und vieles davon, so muss man mal ganz ehrlich zugeben, finden wir auch in unserer heutigen Rechtsprechung. Ja, unsere Rechtsprechung basiert zum Teil tatsächlich auf Gesetzen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Aber wir wissen auch, da ist noch mehr drin. Da gibt es jede Menge Opfervorschriften, ja, und so von wegen Tiere opfern und so weiter. Und es gibt auch noch weitere so Reinlichkeitsgebote und eine ganze Menge, wo wir heute sagen, können wir eigentlich gar nicht richtig nachvollziehen. Warum eigentlich? Gott, warum hast du dieses Gesetz gegeben? Ist das überhaupt noch nötig? Macht das überhaupt Sinn? Ja, und da fragen wir uns durchaus, müssen wir jetzt wirklich alle 430 Gesetze des Alten Testamentes halten? Manches ist für uns nicht nachvollziehbar. So, aber wir müssen mal überlegen, wann hat Gott dieses Gesetz eigentlich gegeben und warum hat Gott dieses Gesetz dem Volk Israel gegeben? Das ist ja schon sehr lange her. Und es ist gut zu wissen, dass dieses Gesetz, was Gott dem Volk Israel gegeben haben, sich grundlegend von dem unterscheidet, was die anderen Völker drumherum hatten. Als ein Beispiel, dieses Gesetz, was Gott gegeben hat, ist ein Gesetz, was der Gerechtigkeit, die Grundlage ist Gerechtigkeit und nicht Willkür. Während viele anderen Völker, die haben willkürlich Gesetze gemacht, so wie ihre Könige das wollten, Gott hat dafür gesorgt, dass Gerechtigkeit ist. Ein Beispiel, ein Gesetz, kennen wir alle, wird immer wieder zitiert, wenn wir Rache rechtfertigen wollen. Kennt ihr, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wird nicht nur von uns Christen zitiert, sondern von jedem, weil wenn man Rache rechtfertigen will. Aber worum geht's dabei eigentlich? Was wollte Gott eigentlich damit sagen? Rechtig, wenn dir ein Auge ausgestochen wird, dann sticht dem anderen auch ein Auge aus? Nein, er begrenzt die Rache. Früher hieß es nämlich, wenn dir ein Auge ausgestochen wird, dann reißt dem den Kopf ab oder schneid ihm ab, wie auch immer. Ja, also viel stärker. Die Rache war immer um Maßen höher als das, was dir selber angetan worden ist. Und da setzt Gott eine Grenze und sagt, nein, wenn du überhaupt Rache üben musst, und er fordert hier nicht auf zur Rache, sondern er sagt, wenn, dann höchstens so viel, wie dir selber angetan ist, aber nicht mehr. Geh nicht über das Maß hinaus. Und daran merken wir, es geht um Gerechtigkeit und nicht um Willkür. So, das Gesetz ordnet das Zusammenleben des Volkes in ihrer Beziehung zueinander. Die Bösen werden gestraft, damit die sich an Recht und Ordnung halten, geschützt werden. Das ist das, was der Psalm 11 auch ausdrückt. Und die ganzen Opfervorschriften, die wir darin finden, die dienen dazu, die Beziehung zu Gott immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass wir Gott nicht vergessen, dass wir wissen, wovon wir abhängig sind. Wir wissen, wer hält eigentlich die Ordnung, wer erhält uns überhaupt am Leben, wer beschützt uns eigentlich. So, und das sollten sie nicht vergessen, dafür waren diese Opfervorschriften da und so weiter. Das Gesetz ist gut. Ich zitiere mal Nehemia. Nehemia war einer von denen, die vertrieben worden sind aus ihrem Land von Gott. Sie sind verschleppt worden nach Babel ins Exil. Das heißt, sie mussten ihr Land verlassen. Jerusalem ist zerstört worden, der Tempel ist zerstört worden. Und zwar weswegen? Weil sie Gott verlassen hatten, weil sie sich nicht an die Ordnung Gottes gehalten haben. Und Nehemia ist einer derjenigen, die Gott dann beauftragt und sagt, geh wieder nach Jerusalem und bau den Tempel auf. Und jetzt hört mal, was Nehemia betet, Nehemia 9, Vers 13. Da sagt er zu Gott, du bist auf dem Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Gut, das Gesetz ist gut. Und das sagt jemand, der weiß, wovon er spricht. Dieses wird übrigens, diese Aussage, das Gesetz ist gut, wird im Neuen Testament mehrfach wiederholt. Lest mal den Römerbrief. Paulus sagt immer wieder, das Gesetz ist gut. Ja? Ist dieses Gesetz, von dem ich eben gesprochen habe, das, woran wir uns alle zu halten haben? Oder sind es nicht vielmehr die 10 Gebote? Die 10 Gebote sind noch vor diesen 430 Regeln basierenden Gesetz gegeben worden. Sind die 10 Gebote das, was wir halten sollen? Die 430 Gesetze waren auch von Gott, Elke. So, was ist denn jetzt so richtig? Ja? Sind vielleicht die 10 Gebote das eigentliche Gesetz? Und dann habe ich überlegt und ich frage mal dich, wonach hat Gott eigentlich Kain gerichtet, der Abel erschlagen hat? Da gab es weder 10 Gebote, noch das Gesetz? Wonach? Wonach hat Abraham sich gerichtet, als er den Zehnten an den Priester Melchisedek gegeben hat? Da gab es noch kein Gesetz, da gab es kein Gesetz über den Zehnten. Wonach hat sich Abraham gerichtet? Und da habe ich überlegt, ja, es gab ja noch gar nichts Schriftliches. Und die einzige Möglichkeit, die ich erkannt habe, ist, dass Gott das den Menschen ins Herz gegeben hat. Sie hatten eine Beziehung zu Gott, Gott hat mit ihnen kommuniziert, auf welchem Wege auch immer, aber er hat mit ihnen kommuniziert, er hat ihnen seine Ordnung ins Herz gegeben, sie wussten, was richtig ist und was falsch ist. Gott ist das Gesetz. Ob geschrieben oder ungeschrieben, aber Gott ist das Gesetz. Er ist derjenige, der sagt, wie es richtig ist und wie es falsch ist. Und er ist nicht willkürlich. Gott ist Gott. Er ist gerecht. Durch und durch. Das ist sein Wesen. Und er sorgt mit seiner Ordnung dafür, und die brauchen wir, das wissen wir, weil wir sind nicht gut, oder? Wir wissen alle, dass wir Böses in uns haben. Und er sorgt mit seiner Ordnung dafür, dass wir gut miteinander umgehen. Dass wir uns an seine, wenn wir uns an seine Regeln halten, wenn wir jeder nur für uns leben können, dann können wir machen, was wir wollen. Aber wir leben nun mal zusammen. Wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Wir müssen uns achten und wertschätzen und uns auch an Regeln halten. Ich kann nicht einfach bei Rot über die Ampel fahren, das geht nicht. Natürlich kann ich, aber ich gefährde andere damit. Das geht nicht. Deswegen ist diese Ordnung gegeben und das ist gut so. Wenn wir uns nicht an die Ordnung halten, müssen wir mit den Konsequenzen leben. Was nützt eine Ordnung, wenn sie nicht auch eine Konsequenz beinhaltet? Wenn ich was falsch mache, das auch geahndet wird, ja? Dass ich dafür gerade stehen muss, dass ich weiß, ja, da habe ich ein Gebot übertreten und Gott hat das mit eingebaut. So, die Menschen, die Gott ehren und nach seinen Geboten leben wollen, denen gibt er sie ins Herz. Ja. Wenn wir uns nicht danach halten, dann leben wir mit den Konsequenzen und müssen die Konsequenzen tragen. So, wir wissen, was die Konsequenzen sind. Auch die stehen übrigens auch im Gesetz drin, auch in diesen 430 Regeln. Da stehen durchaus auch die Konsequenzen drin und die hat Gott immer wieder wiederholt, gesagt, haltet euch an das Gesetz und ich werde euch segnen und ich werde für euch sorgen und ihr werdet keine Not haben, kein Feind wird euch überfallen und euch aus dem Land treiben, ihr werdet wirklich in Frieden leben. Aber wenn ihr das Gesetz übertretet, dann werden die Feinde kommen, dann werden böse Tiere kommen, dann werden Krankheiten kommen, dann wird Hunger kommen, dann werden Heuschrecken kommen und ihr werdet Not leiden, ohne Ende. Ja, könnt ihr mal nachlesen, steht da so ausdrücklich drin. Der Segen ist ganz kurz. Wisst ihr warum? Weil der so umfassend ist, dass er alles, wirklich alles beinhaltet. Aber die Konsequenzen, die werden ganz genau aufgelistet, damit wir wissen, so, wenn wir das nicht tun, das ist nicht gut, sollten wir lassen. Es ist viel besser, Gott zu gehorchen und dabei zu bleiben. Aber was ich interessant finde, ihr kennt die Propheten, die großen Propheten, die das Volk davor gewarnt haben oder beziehungsweise immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, ihr habt das Gesetz übertreten, ihr seid Gott nicht gehorsam, kehrt um. Worauf legt Gott dabei Wert? Auf das punktgenaue Einhalten des Gesetzes. Das ist mal interessant. Ich lese euch mal Hosea 6, Vers 6, nur als Beispiel. Das ist nicht nur da, sondern es gibt wirklich in vielen Propheten wird das ganz deutlich ausgedrückt. Denn Güte will ich von euch und nicht geschlachtete Opfer. Erkenntnis Gottes bedeutet mir mehr als brennende Opfer auf dem Altar. Gott ging es um die Beziehung zu ihm. Dass wir ihn lieben, dass wir ihm aus Liebe gehorchen, aber nicht, dass wir penibel seine Opfervorschriften einhalten. Manchmal wird er sogar noch drastischer und sagt, ich hasse das Blut eurer Schlachtopfer. Ja? Und hier wird deutlich, warum? Gott hat doch selber dieses Gebot gegeben, der Opfer. Warum hasst er sie? Weil sie nicht von Herzen kommen. Weil sie nicht deswegen geopfert werden, um Gott Ehre zu geben, sondern nur aus Pflicht. Nur aus Pflicht. Es ist ein Ritual geworden. Ich muss das machen, um Gott zu gefallen. So, und das hasst Gott. Gott will nicht einfach nur, dass du aus Pflichtgefühl irgendetwas machst. Er hat eine Beziehung zu dir. Er will die Liebesbeziehung zu dir. Darum geht es Gott und nicht, dass du irgendwelche Buchstaben des Gesetzes hältst. So, also hier wird deutlich, und das können wir, wie gesagt, in den Propheten immer wieder nachlesen, beim Volk sind diese Gesetze zum Ritual geworden. Es ging nicht mehr um Gott, sondern letztendlich nur ums Einhalten dieser Rituale, der Gesetze. Und im Neuen Testament wird das eigentlich auf die Spitze getrieben, beziehungsweise in der Zeit natürlich, die Pharisäer, die haben sehr darauf geachtet, dass das Volk das Gesetz hält. Und sie haben noch jede Menge Vorschriften hinzugefügt, damit das auch ja gehalten wird. Und wir wissen, dass Jesus immer wieder mit den Pharisäern in Konflikt kommt, deswegen. Er bricht bewusst die Vorschriften, die die Pharisäer aufgestellt haben, um deutlich zu machen, darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, die Buchstaben des Gesetzes zu halten, sondern den Sinn. Was steckt dahinter eigentlich? Ja? Aber ja, die Pharisäer sind lange tot. Wie geht's denn uns? Neigen wir nicht manchmal auch dazu, gesetzlich zu werden? Gesetze aufzustellen? Als Christ hat man so oder so zu sein. Oder kennt, habt ihr das vielleicht schon mal gehört? Als Christ macht man das nicht. Habt ihr vielleicht selber sogar schon mal gesagt? Man darf dies nicht, man muss jenes tun. Alkohol trinken geht, rauchen geht gar nicht. Geh nach Schweden, rauchen geht, Alkohol geht gar nicht. Was ist denn nun richtig? Wo steht was? Nein, das wäre übertrieben. Natürlich steht in der Bibel nichts von Zigaretten. Es steht was vom Leib, vom Tempel des Heiligen Geistes. Wollen wir den räuchern? Wollen wir den außer Kontrolle bringen mit Alkohol? Da kann man, glaube ich, seinen Weg finden und auch seine Ordnung finden, aber nicht im Buchstaben des Gesetzes. Wenn du nicht wenigstens ein paar Cent in die Kollekte wirfst, was werden die anderen denken? Macht man doch so nicht als Christ. Was ist mit Kopftuch? Frauen, die predigen oder lehren? Ich schätze mal, uns fallen noch die ein oder andere Sache mehr ein. So, und wir merken, wenn wir da, also man kann da ja drüber reden und das heißt ja nicht, ich tue das jetzt alles an die Seite oder ich mache das lächerlich. Nein, das sind durchaus ernsthafte Fragen und die dürfen wir uns auch stellen. Und wir müssen wirklich auch in die Bibel gucken, was meint Gott denn eigentlich damit? Ja, und nicht nur auf eine Stelle gucken und da steht doch, die Frauen lasse ich nicht lehren. Wenn ich das nur alleine betrachte, ja, dann komme ich zu keinem anderen Ergebnis. Aber wenn ich muss ein bisschen mehr gucken. Gott hat nicht nur diese eine Stelle in die Bibel gegeben. Er sagt auch, vor mir sind Mann und Frau gleich. Warum kann ich dann entscheiden, eine Frau kann nicht lehren, darf nicht lehren und Mann schon? Es gibt Männer, die können nicht lehren und lehren trotzdem und Frauen, die können super lehren und die dürfen nicht. Was soll das? Ja, also ja, man kann drüber reden, genau. Und das ist auch, dürfen wir auch. Aber bitte nicht einfach so festlegen. Solche Gesetze, ja, manche auch, die wir selber gemacht haben. Solche Gesetze sind wie eine unangenehme Bürde, wie eine Zwangsjacke. Ich darf das nicht, ich darf das nicht. Was darf ich jetzt eigentlich als Christ? So, und die trage ich nur deswegen, weil ich Gott gefallen will? Gefällt das Gott, wenn ich eine Zwangsjacke umhabe? Ich glaube nicht. Aber ist das nicht so das Bild von Gesetz, was wir haben? wenn wir von Gesetz reden, wenn wir von gesetzlichen Christen reden, ist das nicht das so Zwangsjacke, Würde, die uns aufgelegt wird? Gnade. Jetzt komme ich zur Gnade. Wie schön. Denn dann kam Jesus und hat uns vom Gesetz befreit und uns Gnade geschenkt. So wird es ganz häufig gepredigt. Aber jetzt frage ich mal, ist das denn eigentlich richtig? Stimmt das denn? Hat uns Jesus vom Gesetz befreit und Gnade hat er uns geschenkt, gar keine Frage. Ja? Aber hat er uns vom Gesetz befreit? Heißt das, ich komme noch zur Beantwortung, ja, ihr dürft das auch selber, aber wir können nachher gerne drüber reden, wir können auch gerne drüber diskutieren. Heißt das, wir dürfen so leben, wie wir wollen? Denn das würde das bedeuten, er hat uns vom Gesetz befreit, wir haben ja gar keine Ordnung mehr dann. Dann können wir doch so leben, wie wir wollen. Jesus hat alle unsere Sünden vergeben, auch die zukünftigen, auch die, die wir nochmal irgendwann begehen werden. Das ist Gnade. Ich musste mal eine Ordinationsarbeit sind die Examensarbeiten für künftige Pastoren, die müssen dann eine Arbeit schreiben und sich ein Thema suchen und dann da eine Ausarbeitung drüber machen. So, und die müssen natürlich das Ganze biblisch begründen, ihre Meinung, und auch dazu Autoren, die darüber geschrieben haben, dann mit zitieren und so. Genau, und in dieser Ordinationsarbeit wurde genau diese These vertreten. Wir sind vom Gesetz befreit und Gnade heißt so, Jesus hat uns alle unsere Schuld vergeben, auch die zukünftige. Und ich hatte meine Bauchschmerzen damit, ganz ehrlich. Ich habe mir das durchgelesen und überall, auch mit den ganzen Begründungen und so, ich habe Bauchschmerzen gehabt. Ich will mal an einem praktischen Beispiel erklären, wo meine Schwierigkeiten dabei lagen. Und zwar an dem praktischen Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Wenn mir die Strafe für meinen Rotlichtverstoß einfach so erlassen würde, und beim nächsten Mal auch, und beim dritten und vierten und fünften Mal auch, Gnade. Jetzt und auch in Zukunft. Statt Wurstbrief sagt, Stefan darf machen, was er will. Was hält mich eigentlich davon ab, dann bei Rot über die Straße zu fahren? Nicht viel, ne? Es droht mir ja nichts. Ich kann ja machen, was ich will. Und irgendwann kracht es. Und das ist doch eigentlich, wovor mich dieses Gesetz bewahren will. Es geht doch nicht darum, mich zu bestrafen. Es geht darum, andere zu schützen. So, wenn ich aber sage, so, eigentlich brauche ich gar keine Ordnung zu halten. Und genau das habe ich befürchtet dabei. So, wenn ich sage, ja, Gnade, 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 immer nur Gnade. So, deswegen hatte ich da Schwierigkeiten. Und Gnade ohne Gesetz kann dazu führen, dass wir die Konsequenzen der Sünde nicht wirklich mehr ernst nehmen. Das ist meine Befürchtung dabei gewesen. Und dann habe ich, es war mir wirklich eine Not. Ich musste den Inhalt nicht korrigieren. Ich musste da nur gucken, ob alles richtig und in Ordnung ist und die Zitate alle richtig sind. Aber ich habe mich dann nochmal wirklich auch mit Kollegen unterhalten und gesprochen. Und ich habe einen Kollegen, dem ging das ganz ähnlich. Der war früher als Kind sehr gesetzlich, wirklich sehr gesetzlich erzogen worden. Das, was ich eben beschrieben habe beim Gesetz, so wirklich Zwangsjacke. Und dem Schreiber der Ordinationsarbeit, dem ging das genauso. Und mein Freund, mein Kollege, der hat mir dann gesagt, du weißt was, Stefan, ich kann das verstehen, warum du Bauchschmerzen hast dabei. Aber für mich war das eine Heilung, dieses Botschaft so zu hören. Gnade. Ich habe vorher nie Gnade gehört, ich habe immer nur Gesetz gehört. Und das war für sein Herz und auch sein künftiges Beziehung zu Gott war das Gnade. Das war für ihn heilsam. Und das konnte ich einordnen und sagen, ja, okay, dann ist er da an dem Punkt über das Ziel hinausgeschossen, ist von einer Seite vom Pferd fast runtergefallen. Ja, es war sehr, sehr in die Richtung. Aber wenn es für ihn heilsam ist, okay, dann lasse ich doch das stehen. Dann, ich will ihm doch die Heilung nicht wegnehmen. Ja, aber für mich war das übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Lass uns noch mal gucken, wo ist denn die gute Mitte? Welche Gnade hat uns Jesus denn eigentlich angeboten? Worum geht es denn bei der Gnade? Heißt das, du darfst alles tun, das Gesetz ist weg? Nee, heißt es nicht. Das heißt nichts anderes, dass er die Strafe für uns getragen hat, die wir eigentlich hätten tragen müssen. Wenn er mein Rotlichtverstoß bezahlt hätte, das wäre Gnade. Das heißt, die Strafe ist da, sie wird bezahlt, aber nicht von mir, sondern Jesus hat sie bezahlt. Der hat die Punkte auf sich genommen. Und ja, es ist lächerlich, wenn ich von Punkten und von Strafe rede, weil Jesus hat sein Leben dafür gegeben. Weil die Sünde ist für mich der Tod. Und Jesus hat ihn auf sich genommen. Das ist die Gnade. Er hat mir die Schuld abgenommen. Ich leide nicht mehr unter dieser Schuld. Er hat sie abgenommen. Wir haben den Tod verdient, weil wir Gottes Gebote nicht gehalten haben. Und ich sage das so pauschal, weil keiner von sich sagen kann, er hat niemals irgendwo ein Gebot Gottes übertreten. Ich kann dir mindestens eins sagen. Du hast Gott nicht als Gott geehrt, bevor du dich bekehrt hast. Ich rede nicht von jetzt. Ja, aber bevor du dich bekehrt hast, hast du Gott nicht als Gott geehrt. Und das ist eine Todsünde bei Gott. Aber er will uns doch nicht töten. Deswegen hat er Jesus geschickt, uns Gnade geschenkt, hat uns angeboten, so, ich trage die Schuld für dich. Und wenn wir Jesus annehmen in unser Leben, wenn wir ihm unsere Schuld geben, was uns bewusst ist und auch was uns nicht bewusst ist, dann vergibt uns Jesus und trägt die Strafe für uns. Das ist Gnade. Was ist, wenn wir wieder sündigen? Wir werden wieder schuldig. Oder? Wenn ich das nächste Mal bei Rot über die Ampel fahre, glaubst du, ich kann sagen, du, das letzte Mal habe ich doch schon bezahlt. Ist doch schon bezahlt. Nee, du hast wieder gesündigt. Dann dürfen wir zu Jesus gehen und er vergibt uns wieder. Und er ermahnt uns auch, mach's nicht wieder. Er hilft uns auch dabei, es nicht wieder zu machen. Aber es heißt nicht, mach doch, was du willst, ich vergib dir immer. Das steckt da nicht drin. Und wenn man das da raushört von wegen Gnade, dann stimmt das schlichtweg nicht. Ist das, was ich da gerade beschrieben habe, die Befreiung vom Gesetz? Nee. Denn die Gnade tritt nicht an die Stelle des Gesetzes. Sie erfüllt das Gesetz. Hören wir doch mal, was Jesus dazu sagt in der Bergpredigt. Bergpredigt, also Matthäus 5, 17 bis 20. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder ein Strich vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt in dem Reich, das der Himmel regiert, als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hoch geachtet werden. Ich sage euch, wenn ihr Gottes Willen nicht viel besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Was heißt denn noch besser als die Pharisäer? Die haben doch schon so viele Vorschriften gemacht. Weißt du, was das heißt? Den Sinn des Gesetzes verstehen und den Sinn halten und nicht den Buchstaben. Darum geht es. Das ist besser halten. Das Gesetz Gottes, geschrieben oder ungeschrieben, gilt nach wie vor für uns. Und wir können es halten, wenn wir wollen. Wir sind ja keine Pharisäer. So, nicht entweder Gesetz oder Gnade, sondern Gesetz und Gnade. Beides. meint, dass Jesus das Gesetz erfüllen will. Beides gehört zusammen. Jesus ermöglicht es uns, die Gnade zu empfangen und nach dem Gesetz zu leben. Nicht nach dem Buchstaben, versteht das bitte richtig, sondern nach Gottes Ordnung, nach seinem Sinn, damit es gut läuft, das zwischen uns. Er spricht von der Erfüllung des Gesetzes und das meint natürlich einerseits, weil das Gesetz fordert Strafe, wenn du das Gesetz übertrittst und er hat die Strafe getragen. Das meint einerseits ganz sicher die Erfüllung des Gesetzes, aber nicht nur. Das ist nur ein Teil. Das zweite, Erfüllung des Gesetzes, heißt, dass er uns lehrt, das Gesetz zu halten. Und zwar, indem er uns das Gesetz, seine Ordnung ins Herz gibt und uns durch seinen Heiligen Geist die Kraft gibt, es zu halten. Das meint Erfüllung des Gesetzes. Nicht nur alleine, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Das wäre zu wenig. Das wäre, so wie Virginia das vorhin so schön ausgedrückt hat, wir würden vom Kreuz stehen bleiben. Ja, Herr hat uns vergeben. Ja, und wie geht's weiter? Bleiben wir da stehen? Nein, wir wollen in der Ordnung Gottes leben. Wir wollen Gott erleben, wie er wirklich ist. Und Gnade, lass mich das an dieser Stelle mal sagen, Gnade heißt doch nicht nur, Jesus hat uns vergeben. Jesus hat uns den Weg geöffnet zum Vater. Er hat uns eine Vielfalt von Segnungen versprochen, dadurch, dass wir den Zugang zum Vater haben. Die Versorgung, die Liebe Gottes. Und dass wir so leben können. Er hat uns frei gemacht und macht uns immer noch frei. Wir sind auf dem Weg, immer weiter, mehr und mehr von Gott zu empfangen. Das ist die Gnade. Die bleibt nicht am Kreuz stehen und du bist die schuldlos. Nein, es geht viel, viel weiter. Er will uns beschenken. So, er gibt uns seine Ordnung ins Herz. Und wir leben dann nicht mehr aus Zwang, weil wir da unbedingt das Gesetz halten wollen. Nein, wir leben in der Liebesbeziehung zu Jesus. Wir machen das nicht aus Zwang, sondern aus Liebe zu Jesus. Warum sündigen wir trotzdem noch? Oder brauche ich die Frage gar nicht stellen, weil du gar nicht mehr sündigst? Gut. Geht also euch genauso wie mir. Warum sündigen wir eigentlich noch? Das kann ich euch sagen, weil Jesus und auch der Heilige Geist zwingen uns nicht dazu, nach seinen Ordnungen zu leben. Wir haben immer noch einen eigenen und freien Willen und wir können uns dagegen entscheiden. Manchmal machen wir das auch. Dazu kommt unsere Seele, ja, die uns manches Mal reizt, das, was wir sehen, das wir unbedingt haben wollen. Manchmal falsche Freunde, die uns verführen. Wenn wir schwach sind, wenn wir zu viel gearbeitet haben, wenn wir Stress haben, haben wir manchmal nicht die Kraft, uns dagegen zu wehren. Auch das ist ein Punkt. Ja, achtet auch auf euch selbst. Ja, nehmt euch Zeit auch zur Ruhe. Und arbeitet. Auch wenn wir für Gott arbeiten, es ist nicht gut, immer nur zu arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das kostet uns Kraft. Ja, und wenn wir zu schwach sind, an der Sünde zu widerstehen, ist das nicht im Sinne Gottes. Und auch in unserem Sinne nicht, logischerweise. So, und manchmal, diese Dinge führen dazu, dass wir unserem inneren Schweinehund nicht widerstehen können. Habe ich nur einen? Oder bellt der bei dir manchmal auch? Was ich nicht vergessen will, es gibt auch noch einen Widersacher, den Teufel, der uns verführen will, der uns, ja, angreift. Auch das, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das ist eine Predigt für sich. So, und darum, ja, passiert es, dass wir wieder sündigen. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil es passiert, weil wir manchmal auch zu schwach sind, genau. Und dann brauchen wir wieder Gnade. Und der Herr schenkt uns diese Gnade, weil er will uns nicht bestrafen. Er will nicht das Gesetz mit aller Kraft durchsetzen. Nein, er ist dafür gestorben. Das ist Gnade. Ja? Und mach weiter auf diesem Weg. Ich vergebe dir gerne. Ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Und jedes Mal, wenn das geschieht, dann lernen wir dazu. Dann wird etwas in unserem Herzen bewegt, dass wir zukünftig das besser halten können. Ist euch schon mal aufgefallen, dass so gerade wenn du schon Jesus länger nachfolgst, dass du viele schlechte Gewohnheiten abgelegt hast? Ist das dein Verdienst? Das ist genau das, was ich meine. Der Heilige Geist ist seine Arbeit an uns. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge. Der Herr arbeitet an uns. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass früher, was du locker gemacht hast, was für dich niemals Sünde war, dir heute nicht mehr unter die Finger kommt. Das machst du heute nicht mehr, weil du ganz klar erkannt hast, das ist nicht gut. Das ist Sünde. Für mich ist das Sünde. Vielleicht ist es für Tobi noch keine Sünde, weil Gott ihm das noch nicht gezeigt hat. Ich meine jetzt nicht jemanden ermorden, darum geht es nicht. Das sind Ordnungen und Regeln, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden und die sind auch nicht individuell. Aber es gibt manche Dinge. So, wenn ich für mich erkannt habe, Alkohol ist für mich schädlich und Tobi trinkt noch ein Glas Wein, dann kann ich doch nicht sagen, Tobi, als Christ darf man das nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Tobi vielleicht so alt ist wie ich und das seinen Körper schädigt, dann wird ihm der Herr das vielleicht zeigen. Du, Tobi, das mach lieber nicht. Und dann ist es für ihn auf einmal Sünde. Versteht ihr? So, Gott führt uns immer weiter in seine Ordnung hinein, die für uns gut sind. Wie gesagt, die allgemeinen großen Ordnungen, die sind klar. Und dafür ist das Gesetz auch da. Wir können es doch nachlesen. Wir können doch nachgucken, was Gott eigentlich mit seiner Ordnung sagen will. Ja, dafür ist das Gesetz auch gedacht. Aber wir müssen sie nicht alle auswendig lernen. Der Heilige Geist führt uns hinein und gibt uns die Ordnung ins Herz. So, worum geht es Gott, dass wir das Gesetz halten? Oder geht es darum, in einer Liebesbeziehung zu Gott zu sein? Das ist das, was Gott eigentlich will. Dass wir nicht aus Zwang, wir dürfen das nicht, ein Christ darf das nicht oder was weiß ich, das tun, sondern weil wir Gott lieben. Aus Liebe zu Gott. Und ganz ehrlich, es ist viel einfacher, aus Liebe etwas zu machen, als aus Zwang. Wenn Jesus mir Liebe zu allen Menschen ins Herz gibt, wie kann ich dann eine rote Ampel missachten und das Leben dieser Menschen in Gefahr bringen? Also beim nächsten Mal bremse ich, wenn ich gelb sehe. Aus Liebe zu Jesus, nicht aus Angst davor, noch einen Punkt zu kriegen. Amen.